Ich darf heute weiter über Gebet predigen. Und dazu habe ich für heute rausgesucht Johannes 17. Kapitel, das hohepriesterliche Gebet Jesu. Es ist das längste von Jesus überlieferte Gebet und auch sein Abschiedsgebet. Und es ist unheimlich kompakt. Es findet sich so eine Fülle an Themen, an Gedanken, an Aussagen in diesem Gebet, dass man ihm kaum gerecht werden könnte. Man bräuchte eigentlich eine ganze Predigtreihe. Als ich am Donnerstag erfahren habe, dass die halbe ITA aufmarschiert, habe ich gedacht, na toll. Und meine Kollegen gefragt, ob jemand von ihnen eine gute Predigt dazu hat, auf die ich aufbauen könnte. Ja. Ein Kollege meinte nur, wechsel auf Kapitel 16 in der Welt, da habt ihr Angst. Ja, ich habe es sein lassen. Genau, und trotzdem, dieses Gebet ist wunderschön und doch kann ich nur einige Punkte anreißen und vielleicht auch die nur schneiden. Und trotzdem glaube ich, dass wir unheimlich viel davon lernen können. Und es wird deutlich in diesem Gebet, dass die Art und Weise, wie Jesus dort betet, sehr abwechslungsreich ist. Es ist gefüllt mit Bitte und Fürbitte, mit Dank, mit Lobpreis, Anbetung Gott gegenüber und eigentlich geradezu allen Formen des Gebets, die es gibt, abgesehen von Klage vielleicht. Und wir lesen einfach miteinander das komplette Gebet, auch wenn ich dann nicht auf alles eingehe. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben geben allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist dein, und was dein ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich aber bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selber für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Lasst uns kurz beten. Und Jesus Christus, ich danke dir für all das, was du uns Gutes tust. Ich danke dir für all das, was an Zeugnissen weitergegeben werden durfte und konnte. Und ich danke dir für all das Gute, was wir erfahren haben bis zum heutigen Tage von dir. Und gleichzeitig, Jesus, siehst du auch das, was uns vielleicht gerade umtreibt, bekümmert oder besorgt aus der letzten Woche oder aus der vor uns liegenden Woche. Und ich möchte dich darum bitten, dass du dich all dieser Sachen annimmst, dass du uns vor dir zur Ruhe kommen lässt, dass du alles Reden und Hören segnest und dass du selbst durch dein Wort zu uns sprichst und zu dir ziehst. Amen. Drei Punkte. Der erste zieht sich ein Stück weit aber durch die beiden anderen mit durch. Und zwar, Jesus betet mit einem Blick zum Himmel. Dazu einfach mal die ersten drei Verse. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der Blick zum Himmel von Jesus ist im Grunde ein Dreifaches. Das ganz Konkrete, er schaut auf zu den Wolken, zum Himmel, den wir sehen können. Und dann eben auch hat es geistliche Bedeutung. Und erst einmal finde ich es spannend, was allein dieses konkrete Aufblicken zum Himmel auch geistlich bedeutet. Aus meiner Sicht jedenfalls. Denn Jesus sagt, die Stunde ist da. Das heißt, er weiß, er wird überliefert werden. Er wurde verraten. Das letzte Abendmahl ist schon hinter ihm. Judas ist schon losgegangen, ihn zu verraten. Er weiß, er wird verleugnet werden. Er weiß, er wird verurteilt werden. Er weiß, er wird gefoltert werden. Er wird gekreuzigt werden. Er wird sterben. Das ist keine schöne Stunde, auf die er zugeht. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich mir überlege, dass man auf so eine Stunde zugeht, wo man sagen muss, das ist ein finsteres Tal, ja, Todesstunde, da ist der Blick, glaube ich, aus menschlicher Sicht viel mehr auf den Boden gerichtet. Und indem Jesus seinen Blick auf den Himmel richtet, sagt er damit auch, okay, und es gibt trotzdem eine andere Perspektive. Sprich, geistlich wird dort etwas nachvollzogen, was praktisch jeder wahrscheinlich kennt. Ich stamme aus einer Region, wo man große Weiten hat, weit schauen kann und sogar ein Meer hat, wo man bis zum Horizont gucken kann und irgendwann nicht mehr weiß, wo Himmel und Meer ineinander übergehen. Okay? An manchen Tagen. Und dann geht man nach Süddeutschland in dieses Dorf Bad Liebenzell und ist in so einen Suppentopf. Ich weiß, wir sind hier auf der Alp, wie nennt man das, Hochplateau, ja, das ist schön. Aber wenn man in so einem Suppentopf landet und um sich herum nur noch Berge hat, ich weiß, für euch sind das keine echten Berge, dann schlägt das aufs Gemüt. Und man schaut nicht mehr weiter. Es ist ganz praktisch etwas, was ich glaube, was jeder kennt, wo eine Situation auf einen einprallt, wo man sagt, sie verbaut einem jegliche Perspektive. Es ist so überstark, dass man nur noch diese Stunde, dieses Leid, diese Not sehen kann. Und wie gut tut es dann, wenn einem jemand da rausholt aus diesem Suppentopf oder was auch immer und einen auf weites Land stellt, wo man wieder etwas sehen kann, eine neue Perspektive bekommt. Und ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist und dass das der Kern des Betens trifft. Beten eben auch bedeutet, eine neue Perspektive zu bekommen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, sich Neues zeigen zu lassen. Eben damit zu rechnen, dass nicht alles, was existiert und die Wirklichkeit ausmacht, dieser Suppentopf, dieses finstere Tal ist, diese finstere Stunde, sondern dass immer noch Gott der Souveräne ist. Gott, der ist, der eingreift in unser Leben, der handelt, der eben nicht gebunden ist an unsere Perspektive. Und gleichzeitig geht für mich dieses Bild von Eingreifen Gottes noch nicht weit genug. Weil mir scheint manchmal, wir in der westlichen Welt haben manchmal den Eindruck, hier gibt es unsere materielle Welt, ja, in der wir alle leben, in der wir gerade sitzen und hören oder auch nicht. Und was auch immer tun. Und dann gibt es da Gott und Gottes Welt. Und wenn wir Glück haben, dann kommt Gott mal rüber in unsere Welt und macht irgendwas. Ja? Manche können das intuitiv vielleicht nachvollziehen, was ich damit meine, andere nicht. Gar nicht schlimm. Aber mir scheint, das, wovon die Bibel spricht, ist das, was ich schon gesagt habe, im Grunde genommen, wenn man am Meer steht, an guten Tagen, wo das Wasser schön ist, dass man immer weiter schauen kann und irgendwann nicht mehr sieht, wo ist Meer und wo ist Himmel. Und Himmel und Erde ineinander verschmelzen. Aus der eigenen Perspektive. Und ich glaube, dass das die biblische Perspektive ist. Dass eben nicht hier unsere Welt und da Gott ist, sondern dass das eins ist. Und dass der gleiche Gott, von dem wir in der Bibel lesen, nicht in einer anderen Welt lebt, sondern im Hier und Heute in unserer Welt, in unserer Gegenwart. Und in unserer Realität, in deinem und meinem Alltag und auch in deinem und meinem Sonntag. Es ist für mich ein Perspektivwechsel und ich muss zugeben, wenn ich anfange zu beten, dann habe ich nicht automatisch diese Perspektive. Aber ich glaube, dass das bedeutet, zum Himmel zu blicken, seinen Blick zum Himmel aufzuheben und sich diese Perspektive schenken zu lassen, dass nicht meine Situation das letzte Wort hat und alles ist, was existiert und dass dieser Gott genauso real in meiner Welt ist, ja, wie in den Geschichten der Bibel. Und das, was daraus auch folgt, mit diesem Blick zum Himmel, und einer neuen Perspektive auf diese Welt, ist die Frage, auf was zielt mein Blick eigentlich ab? Was habe ich vor Augen? Und das, was Jesus bittet, ist zum einen, dass er verherrlicht wird, damit er Gott verherrlicht. Und eben, dass er ewiges Leben schenkt. Ja, für alle. Und an der Stelle scheint mir, dass es etwas ist, was wir in unserer Gesellschaft auch schnell aus dem Blick verlieren. Wo meine Gebete oft darum kreisen, eher so unser tägliches Brot gib uns heute, ja, und den Hummer und Kaviar vergiss bitte nicht. Und Jesu Perspektive vielmehr ist, okay, es geht darum, dass neues Leben, dass ewiges Leben entsteht. Sprich, dass das Leben, das Gott schenkt und Gott gibt, entsteht. Und wenn wir ewiges Leben hören, denken wir wahrscheinlich alle auch an unsere Ewigkeit. Sprich, wenn wir dann mal tot sind, gestorben sind, dann sind wir in der Ewigkeit bei Gott. Und doch ist ewiges Leben ein Ausdruck von Qualität eines Lebens, von göttlichem Leben. Es geht nicht einfach um unendliches Leben, sondern es ist das Leben, was Gott ermöglicht, was Gott schenkt, was er hervorruft. Und das beginnt im Hier und Jetzt, in unserer Wirklichkeit, in unserer Realität, in unserem Alltag. Jesus ist ja nie zu seinen Jüngern gegangen und hat gesagt, also glaubt an mich, dann übersteht ihr irgendwie das Dasein auf dieser Erde und hinterher seid ihr halt im Himmel und dann wird es halt schön. Gell? Sondern es war etwas, was im Hier und Jetzt begonnen hat, in dem Moment, als sie berufen wurden, als sie in die Nachfolge gerufen wurden, zum Glauben gerufen wurden. Und ganz ehrlich, dieses ewige Leben ist schlussendlich gelingendes Leben. Und die spannende Frage, damit verbunden, bei wem suchen wir es eigentlich? Das Grundproblem des Menschen, er sucht es überall, nur nicht bei Gott. Die Grundsünde des Menschen. Und aber auch die Erfahrung, der Mensch geht seinen Weg und erntet ziemlich viel Zerbruch und Zerstörung. Sprich, ewiges Leben stillt die Sehnsucht nach gelingendem Leben. Nach vielleicht nicht gerade Hummer und Kaviar, ja, oder ein Porsche, wem das lieber ist, aber eine Sehnsucht nach gelingendem Leben mit gelingenden Beziehungen, wo tatsächlich Versöhnung, Vergebung möglich ist. Und wir hatten dazu ein wunderbares Zeugnis gehört. Und wo ich nur sagen kann, hey, wir hören immer wieder von Versöhnung und Vergebung. Aber ich musste daran denken, bei dem Zeugnis, hey, wie sehr ist es, wo ich dastehe und denke, in manchen Situationen, hey, woher kommt auf einmal Groll gegenüber einer Person, wo ich denke, ich bin doch eigentlich gut mit der. Wo irgendwo verschüttet Dinge sind, die eben doch noch nicht gut sind. Und wo es wichtig ist, diese immer wieder neu vor Gott zu bringen. Immer wieder neu heilen zu lassen. Und ganz ehrlich, wie genial ist es, wenn das auch nur ansatzweise gelebt werden kann. Dazu zwei Beispiele, ein allgemeines. Wie viele Liebespaare finden sich, die ein Herz und eine Seele sind, die sagen, ja, für immer bin ich die Deine, für immer bin ich der Deine. Und dann ein paar Wochen, Monate oder Jahre später zerbricht diese Beziehung und die Leute kriegen so einen Hals, allein wenn sie den Namen des anderen hören. Oder tragen Frust in sich rum, ja, oder Sonstiges. Und wie schnell wird eben aus Liebe auf einmal Hass? Und wie genial ist es, dass dort, wo Gott auch am Handeln ist, auch aus solchen Situationen etwas entstehen kann, wo nicht die Garantie ist, dass jede Beziehung gelingt, aber wo man im Frieden auseinandergehen kann, wo man tatsächlich miteinander versöhnt miteinander auseinandergehen kann, wo tatsächlich Vergebung geschehen kann und zugesprochen wird. Deswegen sind noch nicht alle Schmerzen weg. Aber es wird eben nicht aus Liebe auf einmal Hass. Vielleicht auch etwas Alltäglicheres oder hier vielleicht auch nicht, hoffentlich. Ich habe das mitbekommen bei einem Bekannten, der in einer Region lebt, in der Arbeitsplätze eher eine Mangelware sind, dass ihm und viele andere Kollegen gekündigt wurden. Betrieb sollte ins Ausland verlegt wurden. Auf einen Schlag haben zig Leute die Kündigung. Und alle möglichen Kollegen haben gesagt, das geht so nicht und wir müssen dagegen aufstehen und wir müssen uns beschweren und wollten diesen Bekannten von mir mit anstacheln, sich gegen den Chef zu stellen und so nach dem Motto, was ist das für ein, ne? Keine Ahnung, Kapitalistenschwein oder sowas. So. Und der Bekannte von mir, der hat diesen Weg nicht gewählt, sondern er ist hingegangen zu seinem Chef und er war bestimmt nicht erfreut darüber, dass er seinen Job verloren hat und hat sich trotzdem dafür bedankt, für die Möglichkeit, dort arbeiten zu dürfen und für das, was er dort gelernt hat und für das, was er dort an Vertrauen entgegengebracht hat. also entgegengebracht bekommen hat. Und sie konnten in Respekt auseinandergehen. Am Ende war es so, dass doch nicht alles ins Ausland verfrachtet wurde und er durfte wieder anfangen. Die Frage ist auch jene, die sich sonst wie sehr mokiert haben. Ja, und ich sage nicht, dass man jede Ungerechtigkeit hinnehmen soll, aber selbst da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wie spreche ich das an? Also, ewiges Leben und versöhnt zu leben, ist ein großes Gut und keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, auch für Christen immer wieder umkämpft. Und doch haben wir die Quelle dazu, dass das möglich ist, ohne dass man irgendetwas beiseite schieben muss. Auch das können Christen teilweise gut. Ja, ja, ich vergebe ja, alles gut. Und ne, eigentlich ist es nur irgendwo tief drin verstaut. Aber wir haben auch die Chance, dass es, ohne dass es verdrängt werden muss, tatsächlich gut werden darf. Ja, vielleicht nicht schön und perfekt, aber dass wir sagen können, okay. Ich muss gerade gucken, wie ich die Punkte, dass ich nicht zu weit aushole. Gut, zweiter Punkt. Jesus betet für unsere Einheit. Und auch darin zeigt sich im Grunde der erste Punkt, dieser Blick zum Himmel. Denn das, was Jesus schlussendlich ja ans Kreuz treibt, dass Vergebung möglich ist, ist auch die Liebe. Und übrigens darin wird er auch verherrlicht, indem diese Liebe Gottes sichtbar wird. Ja, also Jesus verherrlicht Gott, indem er stirbt, weil dadurch Gottes Liebe sichtbar wird. Und Gott verherrlicht Jesus im Grunde im Kreuzestod auch, weil er dadurch den Sieg erringt und dann auch, also Sieg über ja, Sünde, Tod, Teufel, Hölle. Und dann eben auch wird er verherrlicht in der Auferstehung und in der Himmelfahrt. Und all diese Dinge finden sich auch als Frucht in dem Punkt der Einheit wieder. Dazu auch nur eine Zusammenfügung, ein paar Verse, was Jesus über die Einheit von uns sagt, von uns Christen. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir heute. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Später wird auch nochmal ausdrücklich Herrlichkeit und Liebe in Zusammenhang gebracht. Und bei Vers 22, ja, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Mich erinnert er stark auch an diese Aussage, ja, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, eben, dass der Vater Jesus gesandt hat. Ich habe das einfach mal alles unterstrichen, wo wortwörtlich eins sein steht, einfach um aufzuzeigen, wie ernst es Jesus damit ist. Also man kann hier nicht davon reden, dass das Jesus jetzt nicht so wichtig war. Ja? Und auch der ganze Vers 21 ja, geht von der Einheit, des Einsseins, des Ineinanderseins von Gott, dem Vater und Jesus aus und Einssein mit ihm, dass wir eins sind mit Gott, mit Jesus und er mit uns. Und wir miteinander. Ich habe den Eindruck, dieses Thema zieht sich gerade seit ein paar Wochen ein bisschen durch meine Predigten, von dem her vielleicht auch einfach nur eine kleine Wiederholung. Aber ich erinnere an diese Aussage, 1. Timotheusbrief, wo Paulus sagt, okay, vor allen Dingen tue man Gebet, Bitte und so weiter. Und das an eine Gemeinde, wo es Streit gab. und ihm schon, er meinte, miteinander beten. Wo er die Leute zusammenruft zum Gebet, eins zu sein. Und auch hier dieser Punkt, dass wir dieses Einssein leben sollen. Und die große Herausforderung, wie das aussehen kann, zum einen glaube ich, wie gesagt, gemeinsames Gebet. Und ich glaube, dass das viel ermöglicht und viel Frucht bringt. Und das andere ist, der Wochenspruch für diese Woche lautet eben, einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Und im Grunde genommen genau das zu tun, einander zu lieben, einander Lasten zu tragen. Eben zusammenzustehen. Das, was Marco vorhin in seinem Zeugnis auch gesagt hat, dieses Hintereinanderstehen, füreinander Dasein, das ist gelebte Einheit. Und doch kann das ja manchmal ziemlich herausfordernd sein. Und manch einen setzt es vielleicht auch unter Druck, dieses Lasten tragen und eins sein. Muss ich mich dann immer gut verstehen miteinander? Nein, wir müssen uns nicht immer gut verstehen. Wir dürfen auch Konflikte haben und dann aber auch miteinander klären. Daher der Punkt mit der Versöhnung, der Vergebung. Auch das dürfen wir leben. Und die Sache mit dem Tragen der Lasten ist einfach, dass wir müssen nicht denken, dass wir von allen anderen die Last tragen müssen. Also nach dem Motto, als würden wir jetzt zu Jesus werden müssen, der der Welt Last trägt, der Welt Sünde trägt. Sondern was ist einfach, wenn wir uns überlegen, hey, was kann ich tragen an Last? Was habe ich für Möglichkeiten und wo liegen meine Grenzen? Und dann zu sagen, und wo ist jetzt Last bei jemandem, die getragen werden soll, die mitgetragen werden muss. Sprich, niemand muss über seine Grenzen hinweggehen, über seine Möglichkeiten, aber es geht trotzdem darum, im Rahmen dieser Anteil aneinander zu nehmen. Und gleichzeitig bedeutet, die Last des anderen zu tragen, aber auch, dass irgendjemand etwas demütig sein muss. Weil mir scheint, oft denken wir, wir müssten jede Last alleine tragen. Also nach dem Motto, hey, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich, ich helfe dir tragen, aber meine Last, die trage ich bitte alleine. Ja? Also mir selbst das einzugestehen oder das zugeben zu müssen, dass ich jemanden brauche, der mitträgt, das dann lieber doch nicht. Aber auch das gehört dazu, dass wir die Möglichkeit haben und den Mut haben, voreinander ehrlich zu werden, wo brauchen wir jemanden, der mitträgt. Und vielleicht dann auch hinzugehen und zu sagen, hey, kannst du mir tragen helfen? Können wir einander tragen? Und dabei vielleicht manchmal auch eher tragen. Und das, was mir scheint, die ganze Sache mit dem Einssein und mit dem Zusammenbleiben mit am schwierigsten ist, dass dort, wo Menschen sich darauf einlassen und auch darauf einlassen, einander zu lieben, sich selbst verletzbar machen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum manches Mal Menschen besonders enttäuscht sind, wenn sie von anderen Christen verletzt werden. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn andere Leute einem irgendwas zufügen oder so, dann ist so, ist blöd, mag ich nicht, aber sind es Christen, die einem etwas zufügen, dann wiegt das für viele Menschen fast doppelt so schwer, doppelt so schlimm. Vielleicht einfach, weil wir ein besonderes Maß an Liebe, an Miteinander auch unter Christen erwarten und untereinander erwarten. Und der spannende Punkt ist an der Stelle, gehen wir dieses Risiko ein, uns selbst verletzbar zu machen, wenn wir einander lieben? einander helfen, Lasten zu tragen? Oder meinen wir, wir müssten uns davor schützen, vor Verletzung, davor überhaupt verletzbar zu sein? Und ich glaube, dass es das Schlimmste ist, was wir machen können, im Grunde genommen uns um jeden Preis schützen zu wollen. Zu sagen, ich gebe nichts von mir rein. Und dass es das sich verletzbar machen braucht. Auch wenn es Verletzungen hervorruft. Und wenn dabei vielleicht Hässliches entsteht. Also man merkt, was auch am Hässlichen aus Worten und Taten von anderen Menschen und auch von einem selbst so zutage tritt, wenn man sich aufeinander einlässt. Denn mir scheint, es ist der einzige Weg zu lieben und es ist der einzige Weg, lieben zu lernen. Also lieben ist, glaube ich, für jeden schon mal ein Gefühl. Ich glaube, fast jeder in dieser Runde würde auch sagen, Liebe ist auch eine Entscheidung. Aber ich glaube, Liebe muss man auch lernen. Dass das nicht automatisch da ist. Beispiel, das hoffentlich nicht zu theoretisch ist, wo mir das aus meiner Sicht deutlich wird. Wo Menschen anfangen, auch füreinander zu sorgen, sei es in Krankheit oder Notsituation, da öffnen sie sich einander und vielleicht tritt da auch Hässliches zutage. Wenn ich jemanden schwer kranken pflege regelmäßig, dann kann das echt anstrengend sein, ja? Und da tritt dann vielleicht auch manches Hässliche in der anderen Person, die Hilfe braucht, zutage, aber auch vielleicht in mir, wo ich merke, na, so freundlich bin ich gar nicht immer. Wenn der andere mir mal so richtig auf den Keks geht, dann kann ich auch ganz schön ruppig werden. Ja, da wird Hässliches deutlich, da ist Verletzbarkeit da und trotzdem ist da Liebe da, die wachsen kann, die gelebt wird, die reifen kann. Und wenn man es andersrum machen würde und sagt, hey, wir lassen uns nicht darauf ein, auf dieses Miteinander. Wir schicken einfach alle, die Hilfe brauchen, zu professionellen Fachleuten. Ja? Immer zu Ärzten, Krankenhäusern, was auch immer. Dann können wir halt sagen, hey, der ist besser versorgt und ich bin nicht überfordert und bei mir kommt nichts Hässliches heraus. Aber ganz ehrlich, mit wie viel Liebe werden Menschen behandelt, wenn sie nur noch von Fachleuten versorgt werden? Bitte nicht vergessen, das sage ich als gelernter Krankenpfleger, okay? Ich mag Medizin, ich mag Pflege, ja? Aber mir scheint dort, wo alles ausgesondert wird, von mir weg, das sollen andere machen, die das besser können als ich. Da sind ganz schnell ökonomische Faktoren, also Geldfaktoren und so weiter im Spiel. Und ich sage nicht, dass das nicht liebevolle Leute sind. Aber ganz schnell wird dieser Mensch, der konkrete Hilfe braucht und der Liebe braucht, zu einer Nummer, zu einem Fall, zu einem Krankheitsbild, zu jemand, der halt irgendwie nur versorgt werden muss. Und das ist die große Gefahr. Wir brauchen das tatsächlich uns aufeinander einlassen und das verletzbar sein, auch wenn dadurch nicht nur Schönes hervortritt. Auch das bedeutet eins sein. Und das Dritte, Jesus betet für uns in dieser Welt. Also, dass wir in dieser Welt sind. Auch hier ein paar Verse als Auswahl nochmal, wo Jesus sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich muss ehrlich zugeben, ein Teil dieser Verse versetzt mir an manchen Tagen so einen kleinen Stich. Ja, wenn Jesus sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir, dann finde ich das manchmal ein bisschen frustrierend. Wo ich mir denke, warum könnte Jesus uns nicht einfach mit sich nehmen? Das wäre doch manchmal schöner, oder? Genau. Je nachdem, ob man gerade heiratet bald oder nicht, aber Entschuldigung, zu unserer Zeit war es in Niebenzell einfach so, wann heiratest du? Am 7.8.? Der Herr kommt am 6.8. Und ja, genau das. Also grundsätzlich schon außer, ne? Gerade ist blöd. Ja, aber das zeigt auch das Paradox. Ja, auch ich habe es nicht übermäßig eilig mit dem Sterben und doch ist es an manchen Stellen einfach mies oder lässt es einen Schmerz zurück, wo man sagt, okay, hey, wie gut wäre es einfach auch bei Jesus zu sein. Und doch wird deutlich, das, was Jesus selber getan hat und was er uns aufträgt, als Christen zu leben, auch das soll jetzt weiter in diese Welt von uns getragen sein. Ja, wenn Jesus sagt, wie er selbst gesandt wurde vom Vater, so sollen auch wir, ja, so sind auch wir gesandt in diese Welt, dann heißt das auch genauso sehr wie Jesus aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dieser Welt, aus Liebe zu den Menschen unter ihnen lebte, sich ja, verleugnen ließ, verraten ließ, schlagen ließ, ans Kreuz schlagen ließ. Er machte sich verletzbar aus Liebe, um zu retten. Genauso sehr sollen wir auch in diese Welt gehen und lieben, auch wenn wir uns dabei verletzbar machen. Auch wenn wir vielleicht manches Mal den Eindruck haben, dass wir dabei ein Stück weit auch den Kürzeren ziehen. Dass wir eben Anteil daran nehmen, wie Jesus diese Welt geliebt hat, auch ihn zu lieben, auch diese Welt zu lieben, die Menschen zu lieben. Dass sie erfahren können, was diese Gnade, dieses ewige Leben, diese Versöhnung Jesu bedeutet, seine Vergebung, die er uns zuteil werden lässt, aber auch uns ermöglicht. Ein letzter Gedanke, mit dem ich mich an der Stelle nicht ganz leicht tue, von dem, was Jesus hier aufgreift. Wenn Jesus davon spricht, dass er nicht von dieser Welt ist, ja, und auch wir nicht von dieser Welt sind oder sein sollen und dass diese Welt uns deshalb hasst, dann ruft das ein Doppeltes in mir hervor, wo ich einerseits sage, gerade so dieses der Hass der Welt, ja, das gibt es. Und gleichzeitig scheint mir, dass wir in der Bundesrepublik recht wenig davon abbekommen. Also, warum ich das so sage, ist, weil ich nichts davon halte, dass man sich selbst vorschnell zum Opfer macht. Und manchmal scheint mir, dass es auch eine gewisse Gefahr unter manchen Christen gibt, vorschnell zu sagen, siehste, jetzt sind sie gegen uns und hast du nicht gesehen und hast du nicht gehört und jede Kritik, die einem begegnet, sofort als Verfolgung eingestuft wird und als Hass. Und wo ich denke, hey, wir tun auch gut daran, Kritik einfach erst einmal zu hören und ernst zu nehmen und zu prüfen. Und trotzdem gibt es natürlich auch Hass, also zumindest als Ablehnung, wo Menschen Jesus ablehnen, vielleicht auch uns ablehnen, einfach weil wir Christen sind, vielleicht uns auch nur ein bisschen verhöhnen und verspotten. Gibt es. Und trotzdem bitte nicht vorschnell von Hass reden. Und an der Stelle ist trotzdem die spannende Frage, wie gehen wir dann mit dieser Welt um, die uns eben durchaus auch hasst oder ablehnt? Und wie sollen Christen damit umgehen? Und an der Stelle wird eben deutlich, okay, ist, Ja, dieses ganze Gebet ist auch von der Herrlichkeit Jesu oder seiner Bitte um Herrlichkeit und Verherrlichung durchzogen, die verbunden ist auch mit Liebe, dass darin Gott verherrlicht wird. Das wird einfach deutlich, okay, wir haben den Auftrag dazu, immer auch gegen Kultur zu sein. Nicht Antikultur im Sinne von, ich bin einfach gegen euch, sondern eine Gegenkultur, sprich die Kultur Gottes, sein Wesen wird immer dieser Welt widersprechen. Egal, wer gerade an der Macht ist, egal, wer gerade das Sagen hat, egal, wie gerade gedacht wird und was gerade gesagt wird, was besonders gut und was besonders schlecht ist. An irgendeiner Stelle wird man immer in Konflikt geraten mit dieser Welt. Und eben, dass wir uns bewusst machen, wir sind nicht dazu beauftragt, bei allem immer zu sagen, sehe ich auch so, finde ich gut, ist aber richtig, sondern unser Auftrag ist es, dort hineinzugehen, zu lieben und gleichzeitig vielleicht auch aufzuzeigen, wie denn ewiges Leben aussehen kann. Sprich dort, wo sich unser Umfeld selbst zerstört durch das, wie es lebt. Aufzuzeigen, wie denn Gottes Weg aussieht. Wie Gott Leben schaffen würde in dieser Situation mit einer anderen Vorgehensweise. Eben mit seinem Wesen und mit seiner Art zu leben. Und gerade dort, wo wir vielleicht in unserem Umfeld auch auf Punkte stoßen, wo wir sagen, hey, das ist wirklich übles Unrecht und da wird Gewalt angetan, da sind wir auch dazu beauftragt, dem zu widersprechen und uns zu überlegen, hey, was haben wir dem entgegenzusetzen? Und gleichzeitig scheint mir, dass man oft dabei stehen bleibt, wo müssen wir widersprechen? Und ein Gedanke, wo wir auch Gottes Gegenkultur zu dieser Welt leben können, und ich glaube, dass das ein immer wichtigerer Punkt wird in unserer Gesellschaft, ist, wo gilt es vielleicht auch für Gnade und Barmherzigkeit einzutreten? Sprich, bei Jesus ist es ja immer wieder so, er benennt die Schuld, er benennt die Sünde und gleichzeitig begegnet er mit unbeschreiblicher Liebe und Gnade und Barmherzigkeit dem Sünder. Und ich habe manchmal den Eindruck, unsere Gesellschaft macht es gerade ein bisschen umgekehrt. Offiziell gibt es Schuld und Sünde gar nicht, außer irgendjemand macht irgendetwas und auf einmal sagen alle, guck dir das an, unverzeihbar. Wie kann man nur? Und man hat den Eindruck, am liebsten würden sie manche Leute in das letzte und finsterste Loch stecken. Und wo bedeutet Gegenkultur zu leben, eben auch an der Stelle einzutreten für ein Verständnis, dass wir sagen, hey, und Schuld und Sünde, Versagen, das darf beim Namen genannt werden. Aber deswegen muss ich nicht den ganzen Menschen verachten und verwerfen. Sprich, politisch gesprochen, dass wir neu uns für die Würde des Menschen stark machen. Christlich gesprochen, dass wir einfach die Ebenbildlichkeit des Menschen, Gottes, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist, das hochhalten und darauf hinweisen. Und das selbst ernst nehmen und annehmen und daraus leben und es eben auch an andere weitergeben. Zum Schluss einfach diese Punkte. Den Blick zum Himmel aufzuheben, Gottes Perspektive einzunehmen, ist mir das Wichtigste von allem heute. Und dann aber eben auch zu sagen, okay, und wir leben Einheit und wir lassen uns in diese Welt sein. Lasst uns miteinander beten. Und Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du uns errettet und erlöst hast, dass du neues Leben schenkst. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir immer tiefer in dieses ewige Leben hineinwachsen dürfen, dass es Gestalt gewinnt. In uns, in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Beziehungen. und auch in, ja, in den Orten, wo wir mit Menschen zu tun haben und leben, die, die dich nicht kennen, die vielleicht gar nichts von dir wissen wollen, und dass auch dort deine Perspektive hingelangen darf und Menschen dich kennenlernen und verstehen, was es heißt, ewiges Leben zu bekommen.